sehr sympathisch. Also wenn es dir gelingt, mit diesem Podcast den Himmel unter die Fingernägel zu bringen oder so, dass sie unter den Fingernägeln brennen als Erde, als dreckige Erde, dann ist das gut.
Himmel und Erdung. Spirituell leben in der Netzzeit. RevLab. Herzlich willkommen bei Himmel und Erdung, vormals Theo-Lounge. Ein Relaunch war nötig. Mein Podcast läuft also unter neuem Namen weiter. Die Theo-Lounge-Folgen sind weiter im Netz zu finden. In Himmel und Erdung möchte ich mit meinen Gästen herausfinden, wie wir in der digitalen Gegenwart spirituell leben können, zeitgemäß, offline wie auch online. In Episode 1 unterhalte ich mich mit Niklaus Brandschen, Schweizer Jesuit, Zen-Meister und Bestseller-Autor. Und zwar hat unser Gespräch als Live-Podcast-Aufnahme beim zweiten RevLab-Podcast-Festival in Zürich stattgefunden. Spiritualität, sagt Brandschen, ist etwas Geerdetes, Bodenständiges sogar. Sein jüngstes Buch trägt den Titel »Du bist die Welt«, schamanischer Weisheit auf der Spur. Darin vertritt der Bestsellerautor eine starke These, nämlich die Urquellen der Spiritualität sind schamanisch. Das ist starker Tabak für viele christlich Geprägte, die im Schamanismus immer noch etwas Primitives oder sogar Fragwürdiges sehen. Gleichzeitig kommt heute kaum jemand an dem Thema vorbei. Literatur zu Krafttieren, Runen oder Feen nimmt in manchen Buchhandlungen und keineswegs nur im esoterischen Fachhandel inzwischen mehr Raum ein als christliche Literatur. Als Bonusmaterial habe ich in der Podcast-Folge, die ihr nun hören könnt, noch einige Zusatzinformationen eingebaut, für die in der Dynamik der Live-Veranstaltung kein Raum war. Herzlich willkommen, lieber Niklaus. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab-Team. Ich bin vor 5 Jahren aus Berlin dazugestoßen zum Kernteam in Zürich und ich bin von Haus aus Kulturjournalistin und Kulturwissenschaftlerin. Und für mich erfüllt sich heute ein Traum. Als nämlich Niklaus mir vor circa 2 Jahren erzählt hat, dass er an dem Schamanismus-Thema dran ist, hat mich das gleich elektrisiert. Und ich freue mich, dass wir die allerersten sind, die mit ihm über sein neues Buch sprechen können. Du bist die Welt, schamanischer Weisheit auf der Spur. Und Niklaus hat eigens für das RevLab den Erscheinungstermin etwas vorverlegt. Ein Applaus bitte dafür. Du bist ein sehr aufrichtiger Mensch. Ich habe dir vor ein paar Wochen gesagt, dass mein Podcast jetzt Himmel und Erdung heißt und deine erste Reaktion war, du müsstest dich noch daran gewöhnen.
Ja, du könntest auch sagen Himmel und Landung. Wie bringen wir den Himmel zum Landen? Oder Erdung, ich finde es gut. Erde ist unsere Basis. Aus der Erde sind wir genommen. Die Erde trägt uns. Zur Erde gehören wir zurück. Gehen wir zurück. Und vielleicht plastisch, wir sind Menschen, die ein bisschen Erde unter den Fingernägeln haben. Sehr sympathisch. Also wenn es dir gelingt, mit diesem Podcast den Himmel unter die Fingernägel zu bringen oder so, dass sie unter den Fingernägeln brennen als Erde, als dreckige Erde, dann ist das gut. Himmel und Erdung. Ich hoffe, wir heben nicht ab in dieser Stunde.
Das ist ja auch mit gemeint, Himmel und Erdung wie eine Balance, eine Harmonie herzustellen. Ja. Niklaus, ist dir auch aufgefallen, was für ein magischer Ort das hier ist?
Ja, vor allem theatralisch.
Ist euch das aufgefallen, wie magisch das ist? Man betritt dieses Theater durch eine Bar, wo auf der Theke hockt das Kaninchen aus Alice im Wunderland und andere wunderliche Figuren und Dinge sind da zu entdecken, aus der Welt eigentlich zwischen Traum und Schlafen.
Ja.
Und das ist Deko. Das ist Deko des Varieté-Theaters. Und interessant ist ja, dass bei unserem Thema, da geht's doch auch um Träume, es geht um Tanz. Es geht um Verzauberung.
Ja, ja.
Und der bekannte französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat sich gewundert. Er hat gesagt, merkwürdig, in unserer Kultur wird das wilde, das ungezügelte Denken ausgelagert in die Kunst. Die Kunst, sagt er, ist eine Art wie Naturreservoir für dieses wilde Denken. Wieso denkst du, dass wir das in der Kunst genießen können? Und im Alltagsleben ist es wie eine Provokation unseres Realitätsverständnisses.
Ja, weil wir sehr angepasst sind. Was wir hier so machen mit einem Totenkopf und so komischer Beleuchtung und so, das passt doch nicht in unsere Zeit. Also dieser Zauber, diese Magie, die klammern wir aus, auch die Spiritualität für bestimmte Zeiten und Orte. Und im Alltag sind wir sehr spröde, sehr sachlich, sehr nüchtern. Da hast du recht. Und die Kunst ist, und da kommen wir zurück auf Himmel, wenn Himmel steht für eine offene, weite Welt, für das Unfassbare, das auch Magische, Fantastische, das ist für mich Himmel, dass das geerdet wird, dass das ins Leben, in unser ganz konkretes, alltägliches Leben Eingang findet. Das ist Spiritualität. Alles andere ist Schizophrenie, ist Zweiteilung. Hier ein bisschen Stimmung und wohltemperiertes Klavier oder Gespräch. Und da die brutale, nüchterne Welt. Und wie das zusammengeht, dass das, was wir, ihr erlebt, in Alltag hineinwirkt, das wäre Ziel und Aufgabe so eines Podcasts oder eures ganzen Unternehmens.
Und du sprichst ja von den Wurzeln der Spiritualität. Die seien schamanisch, dann könnte jemand auf die Idee kommen, zu sagen, dann lasse ich die Finger von der Spiritualität. Aber so einfach ist es nicht. Du sagst ja auch, die Wurzeln der Religion liegen im Schamanischen. Du stellst ja die These auf in dem Buch, dass angesichts dieser Glaubens- und Kirchen- und Religionskrise, die wir haben, hier zumindest in unseren Breiten, es wichtig wäre, wieder die vorreligiösen Wurzeln, sagst du, zu finden, zu suchen. Und du sagst auch, da zitiere ich dich jetzt, das scheint mir ein Schlüsselsatz zu sein. Ein guter Priester, eine gute Priesterin ist ein Mensch, der heilend wirkt und ein Segen ist für Menschen und andere Wesen. Jetzt wäre meine Frage, du bist Priester, kannst du heilen?
Also jetzt hast du verschiedene Fragen angesprochen und die letzte, ob ich heilen kann. Vorher so die Wurzel und das Abgeschnittensein, da hole ich etwas aus, wenn du einverstanden bist. Du hast ja in Kunst und Kirche, wenn ich mich recht erinnere, vor etwa 2 Jahren eine Nummer gemacht. Das Thema Interspiritualität. Die spirituellen Traditionen, die aus den Religionen herauswachsen oder sie trägen, das kann Kontemplation in der christlichen Tradition sein, in der buddhistischen Zen, das kann Kabbala und Liebe sein, Yoga in Hinduismus, Sufismus in der islamischen Tradition, diese spirituellen Traditionen, die bekannt sind und auch praktiziert werden, die werden miteinander ins Gespräch gebracht, in der Spiritualität. Und da habe ich gedacht, ja, und was liegt noch weiter zurück, bevor es Religionen gab und Spiritualitäten gab? Was haben die Menschen da gemacht? Wenn ich so einen Menschen, sagen wir mal 10.000 Jahre zurück, gefragt hätte, bist du spirituell? Hätte er mich wahrscheinlich gefragt, ja, was ist das? Oder wenn ich ihn gefragt hätte, meditierst du? Was ist das? Das, was in diesen Ursprüngen, das ist das Magische, Mythische, Animistische, einfach selbstverständlich war. Das ist uns weitgehend verloren gegangen. Wir haben es zum Teil auch kaputt gemacht. Das ist ein eigenes Kapitel, wie wir mit den Traditionen umgegangen sind. Aber es ist lebendig. Und jetzt zu deiner Frage, ob ich heilen kann.
Eben, wenn du zu den Wurzeln gelangst, wäre die Frage, weil das wäre ja die Quelle, die Lebensquelle, ob daraus ein Heil erwachsen kann.
Ja, es ist nicht so, dass man da weit zurückgeht und dann gräbt und dann eine Quelle hat, sondern es ging ja mehr darum, dass das, was wir verloren haben, als noch anwesend heute zu entdecken. Ich nehme ein Beispiel von meiner Urgroßmutter, die hat in Täsch gewohnt, das ist im Zermattertal, oben am Berg, so hieß das, auf fast 2000 Meter. Die hat geheilt, die hat Salben hergestellt, die hat wirklich Operationen vorgenommen. Ein Beispiel, im Winter wohnten die unten. Ein Sohn von ihr hatte das Bein gebrochen beim Schlittenfahren und er saß dann am Fenster und schaute zu den anderen Kindern auf dem Schulplatz und hatte immer irgendwie das Bein verdreht, obwohl es gut eingeschient war von meiner Urgroßmutter. Caroline hatte ein krummes Bein gehabt. Was hat meine Urgroßmutter gemacht? Sie hat das Bein genommen, dem gut zugeredet, und das Bein gebrochen und wieder eingeschient. Das, was man macht, damit das Bein wieder gerade kommt, das sind heilende Menschen, die das nicht von der Kanzel gehört haben, sondern von einem alten Wissen ist das auf die gekommen, von Generation zu Generation. Und jetzt auch zu deiner Frage, ja, ich hoffe, dass ich noch mehr in diese heilsame, heilende Haltung hineinkomme, dass ich Menschen durch mein Sein, durch meine Hände, durch mein Gebet, dass ich ihnen wohlwollend nicht nur begegne, sondern auch wohltuend und heilend. Und um das geht's. La Salle, mein väterlicher Freund und Tutor, hat gelegentlich gesagt, wenn die Kirchen es nicht mehr fertigbringen zu heilen, dann haben sie ausgedient. Das ist das, was die im weitesten Sinn, was die Menschen brauchen. Seelisches Leid, Schmerz, physischer Art, wie immer. So ein großes Leid. Und wenn wir da nicht, woher wir es denn nehmen, aber ich denke, diese Kraft, diese Möglichkeit ist den Menschen nicht ganz verloren gegangen. Und wir dürfen es ernst nehmen. Für ein anderer heilsam sein.
Ja. Das Buch ist einem Menschen mit heilenden Händen gewidmet, deiner Nichte. Astrid Branschen-Schlüpp, sie hat eigentlich versprochen zu kommen. Ist sie gekommen? Herzlich willkommen, liebe Astrid.
Ja, das hat sie mir nicht gesagt.
Ja, wir wollten dich überraschen.
Das ist dir geglückt. Ich habe sie für Bern am nächsten Dienstag eingeladen, dass wir näher zum Abendessen unsere Präsentation. Aber sehr schön, Astrid. Das tut mir gut, dass du da bist.
Also das hat auch eine persönliche Dimension dieses Buches. Deine Nichte, schreibst du, sie ist wie du im Wallis aufgewachsen und auch christlich sozialisiert und hat dann einen anderen Weg eingeschlagen oder sich entfernt von der Kirche, aber sehr nahe an diesem Heilenden geblieben, mit Bachblüten, mit Qigong und Massage. Und sie tut dir gut, das hat man jetzt ja auch gemerkt. Und das ist auch ein bisschen dieses Buch eine Hommage an deine Nichte. Und für sie, glaube ich, ist es ganz okay, einen Priesteronkel zu haben. Also ist nicht schlimm, sozusagen. Und da gibt es einen kleinen Dialog. Ich glaube, der hat für euch eine wichtige Rolle gespielt, dass du sie dann gefragt hast, bist du eine Hexe? Und was hat sie dann geantwortet?
Sie hat gesagt, vielleicht eine Kräuterhexe. Astrid sammelt Kräuter jede Menge und macht Tees und Salben und ja.
Und sie hat gesagt, vielleicht eine Schamanin.
Und dann eben eine Kräuterhexe oder eine Schamanin. Und das war so der Anfang des Buches. Das war am 23. Februar, glaube ich, vor 2 Jahren. Da habe ich gedacht, verdammt, Entschuldigung, das ist ja interessant. Und dann bin ich laufen gegangen auf der Rigi im Schnee, Februar. Und im Rhythmus des Gehens kam so, meine Nichte, die Schamanin, meine Nichte, die Schamanin, meine Nichte, die Schamanin. Und wir sind dann im Gespräch so weit gekommen, dass sie der Auslöser ist. Und ich widme ihr auch das Buch. Und dass sie mich inspiriert hat. Aber wir haben auch gemerkt, sie ist nicht so in Neo Schamanismus eingetaucht, sie ist total mit beiden Füßen auf dem Boden und ich auch. Wir sind einfach offen für diese Welt und verstehen Schamanismus, das am weitesten sehen, auch manchmal in Anführungszeichen, als das, was wir nicht fassen können, was animistisch gedeutet werden können, was heilsam ist, was auch ein achtsamer Umgang ist mit den Ressourcen, dass wir nicht drauf los wirtschaften, das ist das zentrale Kapitel von Du bist die Welt, nämlich, dass die Welt schreit. Es ist der Schrei der Erde. Da habe ich, glaube ich, einen Schachzug machen können, wo ich den Schrei von Munch, der bekannt ist, Edvard Munch, mit dem Schrei der Erde in Verbindung gebracht habe. Da schreit ein Mensch, aber Munch sagt in einem Tagebuch, ich habe die Erde schreien gehört, dieser rote Himmel. Beide schreien. Die Erde aus Not und der Mensch erschrickt aus Angst. Und es ist dieser eine Schrei. Und da merken wir, dass das zusammenkommt. Mein Schreien und der Schrei der Erde, die Not der Erde und meine Not sind nicht zwei. Und wenn ich das mal erfahre, realisiere, ratifiziere, einlöse, dann habe ich das, was man Tiefenökologie nennt. Arne Naess, der Begründer der sogenannten Tiefenökologie, hielt mal einen Vortrag. Und dann ist er aufgestanden. Gibt's eine Pflanze hier im Raum? Ja.
Eine künstliche.
Dankeschön, sehr schön. Dann hat er dieses Blatt in die Hand genommen, in die Runde geschaut und gesagt, man könnte ein ganzes Leben damit verbringen, dieses Blatt zu betrachten. Und der Vortrag war zu Ende.
Da könnten wir jetzt Schluss machen, weil alles gesagt ist.
Ja, aber was ich mit dem sagen will, dass Astrid so lebt, die Art und Weise, sich zu ernähren oder sich im Garten zu bewegen und so, das ist Schutz von der Mitwelt, die ich bin, von der Welt. Thank you.
Wir wissen, dass auch Menschen hier den Weg hergefunden haben, die sagen, eigentlich weiß ich ganz wenig über Schamanismus und bin neugierig, mal was zu erfahren. Und ich glaube, da müssen wir jetzt uns bemühen, da noch ein bisschen klarer zu werden. Und auch zur Frage, was wir dazu zu sagen haben, du bist kein Schamane, ich bin keine Schamanin, wir sind keine Anthropologen, wir haben auch nicht Feldforschung gemacht. Du hast ein Buch geschrieben jetzt, Schamanische Weisheit. Was kannst du wissen über schamanische Weisheit?
Ja, also was ich so für mich, und ich habe das als Zwischenbilanz auch ungefähr in der Mitte des Buches festgehalten. Wissen, das heißt erfahren. Und wenn ich sage, ich bin schamanischer Weisheit auf der Spur, dann habe ich einfach Freude an Pflanzen. Drum dieses Blatt, auch wenn es künstlich ist. An Tieren, an Leben. Das ist schamanisch, das ist die Verbundenheit. Du kannst auch sagen, ursprünglich, oder man kann auch sagen, animistisch, es lebt. Es gibt keine tote Materie in dem Sinn. Wenn die Pflanzen, diese Urviecher, es werden auch Viecher draußen sein, aber wenn Pflanzen ihre Nahrung aus der Erde nehmen, Moos zuerst, das aus dem Wasser kam, Nahrung aus der, nicht aus der Erde, nein, Moos nimmt die Nahrung aus der Luft, aus dem Regenwasser. Und erst mit der Zeit, nach Millionen von Jahren, schlagen sie Wurzeln und gehen nach oben und bilden Stängel und ernähren sich dann aus dem Erdreich, Erdung, das Wort Erdreich, kommt einem neuen Namen entgegen, das ist dann Reichtum. Aus der Erde holen die Nahrung für alles Leben. Die Pflanzen sind die einzigen Wesen, die nicht auf Kosten anderer Wesen leben, sondern die Energie aus dem Boden holen. Pflanzen schaffen Welt. Und ob ich jetzt das Schamanismus nenne, aber ich bin durch die Auseinandersetzung mit der Lektüre, mit Gesprächen auf diese Haltung gekommen. Diese Achtsamkeit, diese Liebe, diese Verbundenheit, dieses Nicht-Trennen. Das habe ich erfahren. Also ich wusste an einem bestimmten Punkt in der Vorbereitung, ich muss nicht in Schwitzhütten, ich muss nicht übers Feuer gehen. Ich muss nicht Ayahuasca nehmen, aber was ich musste und wollte, ist so richtig in die Natur, im Gehen, über Wiesen mit nackten Füßen. Stell dir vor, der alte Mann läuft mit nackten Füßen durchs Gras oder durch die Lorza in der Nähe von unserem Haus. Dieses Eintauchen in alles, was kreucht und fleucht. Ob das jetzt Schamanismus ist oder einfach Spüren von Leben, Verbundenheit und daraus Freude am Leben finden.
Ich finde, das ist auch ein bisschen ein Trick von dir, weil wenn ein alter weißer Mann jetzt mit einem S und mit zwei S über Schamanismus schreibt, ist das ja angreifbar. Kann man sagen, das ist spirituelle Aneignung vielleicht sogar. Aber Niklaus, du hast wie einen Trick gemacht. Trickster ist übrigens eine Figur aus den schamanischen Erzählungen, dass du dich da ein bisschen rumschwindelst und du schreibst ja nicht über Schamanismus, sondern wie du sagst, du hast dich da mit Haut und Haar hineingeworfen. Ja. Und es war dir auch ein bisschen mulmig. Du hast gesagt, zumindest es wird mich verändern. Und das finde ich doch spannend. Du bist kurz vor deinem 88. Geburtstag, dass man da so tief nochmals sich wandeln lässt. Das finde ich schön.
Ja, und das ging eben mit diesem Trick, wie du sagst. So tun, als ob ich eintauche. Und es geht. Und es verändert mich. Es verändert mich. Ich habe mich nicht versteckt hinter den Zeilen und habe mich nicht hinter Zitaten versteckt. Ich habe wirklich mich sehr persönlich mit meinen Freuden und Ängsten eingebracht und es vielleicht noch dazu Parallelen entdeckt zu meiner Prägung durch Zen. Zen-Meditation ist doch etwas Ursprüngliches. Nicht mit Gedanken und Vorstellungen in den Griff zu bekommen. Es ist auch so eins sein, wo Himmel und Erde, das Umfassende und das ganz Konkrete wirklich zusammenkommen. Und so habe ich von verschiedenen Seiten, also mein langes Leben und meine Einsichten zusammengenommen und in diesen knappen Seiten zusammengetragen.
Und schamanisch, wenn wir das Wort anschauen, entstammt ja einer ostsibirischen Sprache. Ja. Und es heißt so etwas wie jemand, der weiß. Ja. Hast du eine Idee, eine Ahnung? Jetzt frage ich dich als spiritueller Lehrer, welche Art von Wissen ist das?
Ja, jemand, der weiß. Wir sind so gewohnt, dass viel Wissen, Faktenwissen als das Wissen zu verstehen. Und jemand, der weiß, ist ein Mensch, eine Frau, ein Mann, der Weise ist, der das Leben schmeckt. Weisheit und Schmecken gehen zusammen. Das lateinische Wort für sapere, zu schmecken, heißt sapere, schmecken. Und sapientia heißt Geschmack. Also schmecken, sapere, Weisheit, sapientia. Gut geschmeckt ist halb weise geworden. Wie schmeckt, ich frage dich, Johanna, und euch, wie schmeckt Leben? Und wenn ihr das rausfindet, durchaus geerdet, auch den buchstäblichen Geschmack, nicht den geistigen Geschmack, sondern den buchstäblichen Geschmack von einfachen Dingen, von einer Pellkartoffel, ein bisschen Hüttenkäse, also was es denn ist. Wenn ihr da auf den Geschmack kommt, dann seid ihr auf dem Weg, weiser zu werden. Und zu deiner Frage, ja, weise, ich möchte weiser werden und mehr das Leben schmecken, dem Leben auf den Geschmack kommen. Und eine Klammer, mir persönlich hat das Fasten, das kommt im Buch auch vor, sehr geholfen, diese Weisheit geschenkt zu bekommen. Es gibt ja drei Gründe, warum ich nicht fasten sollte. Ich bin so alt. Bin jetzt im hohen Alter, im Übergang zum Höchsten, nachher kommt nichts mehr, zu alt. Ich habe vor Jahren in einer Operation meinen Magen verloren, also nicht fasten. Ich bin so leicht, also nicht fasten, aber ich faste. Ich faste und zwar mit Erfolg. Das ist eine wunderbare Übung, die durchsichtig leichter macht, weiser macht, Distanz nehmen lässt. Das sind die alten drei Dimensionen des Fastens, wo ich einen spirituellen Gewinn habe, auch menschlich, physisch, gesundheitlich und sozial offen werde. In Klammern, natürlich haben diese Menschen, die wir jetzt Schamane nennen und so, die haben zeitweise auf Nahrung verzichtet, aus bestimmten Gründen, weil die Nahrung aufgebraucht war und haben dann gemerkt, aha, das gibt eine bestimmte Verfassung und haben das dann institutionalisiert und gepflegt. Und so entstand diese wunderbare heilsame Übung, Klammer zu.
Um überhaupt Zen-Meister zu werden, muss man sowas haben wie, ja wie, eine Erleuchtung oder so. Und siehst du auch da eine Analogie dessen, was die Schamanen als Augenöffnen bezeichnen?
Ja, das ist so. Das ist so. Ich habe das beschrieben in der Begegnung mit einem Mitbruder. Der hat ein Buch geschrieben, Die Augen meiner Ziege. Der Titel hat mich fasziniert. Da habe ich gedacht, das Buch muss ich wirklich haben. die Augen meiner Ziege. Und dieser Jesuit, ein französischer Jesuit, Eric, hat eine Initiation erfahren von einem afrikanischen Heiler. Und er betet über ihn. Es ist so ein hybrides Gebet, halb schamanisch, halb christlich. Und dann sagt Eric, am 12. August 1971 habe ich sehen gelernt, weise geworden. Aber nicht nur das Schöne habe ich gesehen, ich habe auch das Leid der Welt gesehen. Alles Leid in einem Moment sozusagen. Und mein Lehrer hat mich nicht gelehrt, so sagt er, nur das Schöne zu sehen, sondern die Wirklichkeit. Und da kommt jetzt dieses wieder, du bist die Erde, dieses Teilnehmen, Teilhaben vom Mensch und Tier und Erde. Ich bin, und wo ich, sobald ich bin, sofort reagiere, wenn es mir ans Fleisch geht. Und das hat er sehr, sehr schön geschildert, und ich gehe dann darauf ein, dass Wisdom, also Weisheit und Compassion, Mitgefühl, proportional sind. Je tiefer die Weisheit, das Wissen, die Einsicht, umso größer das Mitgefühl. Und wenn man die klassischen, nicht die Neo-Schamanen, die klassischen Schamanen und Schamaninnen interessiert, das immer von der verwundeten Heilerin, vom verwundeten Heiler die Rede. Also so ein spiritueller James Bond ist nicht in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Es sind Menschen, die gezeichnet sind, die etwas erlebt, durchgemacht haben und dadurch in der Lage sind zu verstehen und anderen zu helfen.
Eric de Rosny, den Niklaus Brandschen angesprochen hat, ist ein französischer Anthropologe und Jesuit, der sich Mitte des 20. Jahrhunderts in westafrikanische Kulte einweihen ließ. Und seine Erfahrung in dem Buch festhielt Les yeux de ma chèvre sur le pas de maître de la nuit dans le pays de Douala. In der deutschen Übersetzung ist der Untertitel Unglücklich geraten, auf den Spuren afrikanischer Hexer und Heiler, herausgekommen Anfang der 80er Jahre. Eric de Rosny spricht anerkennend von den therapeutischen Religionen Afrikas. Schamanismus als eine Form von Animismus oder auch Spiritismus geht aus der Vorstellung hervor, dass andere Wesen und sogar manche Dinge beseelt sind und man mit ihnen in Kontakt treten kann. Ebenso mit Verstorbenen, den Ahnen und sogar mit den Elementen Wasser, Erde, Feuer, Luft. Schamanen sind im Wesentlichen HeilerInnen. Gewisse Krankheiten, so die Idee, haben ihren Ursprung in der geistigen, der immateriellen Welt, und dort liegt auch der Schlüssel der Heilung. Heilungszeremonien sind in traditionell schamanischen Religionen kollektive Prozesse. Eine Light-Version davon kennen wir von den Familienaufstellungen nach Bert Hellinger. Der kontextuelles Heilen in Ahnenritualen der Zulu-Kultur Südafrikas kennenlernte, wo er als Priester wirkte. In der transgenerationellen Traumaforschung taucht heute auch bei uns wieder ein Verständnis für die Bedeutung der Ahnen auf.
Leidende Heiler oder leidende Menschen heißt nicht unglücklich. Wir denken manchmal, oh, das Leiden ist das schlimm. Nein, Leben schließt Leid mit anderen, mit der Welt nicht aus. Es ist eine Einheit von Weisheit, Einsicht und Mitgefühl. Und da habe ich mit der Büffelhaut von
Rosa Luxemburg, der
Rosa Luxemburg
Brief,
habe ich, glaube ich, einen Text reinbringen können, der wunderbar ist, wie diese Sozialistin sieht, wie ein Büffel geschlagen wird und leidet, ein bisschen mitleidet. Und nicht einfach
sie sagt, schwarze, milde Augen wie ein verweintes Kind.
Ja.
Der Büffel wird so sehr geschlagen, dass seine Haut reißt.
Ja.
Und sie weint und sagt, das sind die Tränen des Büffels.
Ja.
Nun, mir wäre es noch wichtig, auf das Thema zu kommen, dass schamanisches Heilen ist immer auch eine Verbindung der Welt der Lebenden und der Toten. Im Moment ist sehr viel die Rede von Carlo, ein toter, junger 15-Jähriger, wo gesagt wird, dass da Heilungen passieren. Ist das schamanische Weisheit?
Ich habe das nicht verfolgt, mag sein, aber es zeigt, dass die Grenzen von Tod und Leben einmal und dass die das Füreinander wirken können, über den Tod hinaus, durchaus Sinn machen, dass unsere Wirkungsmöglichkeiten nicht mit dem Ableben zu Ende sind, vorausgesetzt auch, die Menschen, die zurückbleiben, haben dieses Vertrauen, haben diese Offenheit, diesen Glauben, dann passieren effektiv Wunder. Das ist so.
Das beißt sich natürlich jetzt mit Theologien, gerade mit protestantischen Theologien. Wir können das jetzt hier nicht so vertiefen, aber wir merken, dass die Menschen auch ein großes Bedürfnis haben, diese Todesdimension anzureißen, die in unserer Kultur häufig ausgeklammert ist. Ich denke da auch an meine Badeerfahrungen in diesem Sommer. Ich habe so viel Tattoos mit Totenköpfen gesehen, teilweise gar kein Platz mehr auf den Körpern, und bei einem stand auch oben "We live forever". Ich habe für euch noch einen Einspieler. Ich hatte letzten Sommer einen Gast in der Theo Lounge aus Senegal, ein sehr bekannter Künstler, Mansour Cis Kanakasi, in den großen Biennalen der Welt unterwegs. Und ich habe im ersten Corona-Sommer in Berlin eine schamanische Zeremonie erlebt im hochkulturellen Bereich, wo das ja angekommen ist. Und Mansour erzählt uns, wie er diese schamanischen Rituale versteht. 2 Minuten Einspieler.
Die meinte Mansour, ich brauche was ganz Besonderes. Ich habe überlegt, bis was kann ich machen. Dann habe ich letztendlich Ndöppe-Zeremonie. Diese Ndöppe-Zeremonie, das ist eine heile Zeremonie, was man macht in meiner Heimat Senegal. Und meine Mutter selber war eine Priesterin von dieser Ndöppe, gehört zu dieser Priester, meine Mutter selber. Ich habe als Kind alles diese Tradition erlebt. Aber ich werde nicht von Schamanismus reden, weil das ist eine, man muss immer kontextualisiert, wo du bist und welcher Ort, ob Schamanismus. Aber die Europäer, die Westen haben immer ihren Begriff. Und dieser Brief bleibt standardisiert, stereotypiert und so. Ich habe gesagt, ich werde Berlin heilen. Wie kann ich heilen? Das ist, ich nehme unsere Wurzel, unsere Roots, was meine Mutter alles diese praktiziert, dann lade ich 2 Leute aus dem Senegal, diese Spezialisten. Es gibt was Ähnliches in Voodoo. Voodoo werde in Westafrika auch, in Benin bis Nigeria praktiziert, aber Benin ist der Hauptzentrum der Voodoo. Ja? Und das ist was Ähnliches, was Ahnenkult ist. Und das praktizieren wir schon lange, lange, lange Zeit. Ja. Also diese Rituale kennen nicht die Europäer. Alles, was wir gemacht haben, um die Berliner zu heilen. Die Leute, meine Botschafterleute waren alles eingeladen. Meine Senegalesische Botschaft war da. Aber am Ende, die Zeremonie, kam ein Regen wie verrückt. Da fängt an die Saubere des Süden. Wir haben die Ahnen gerufen. Das war eine sehr positive. Jedes Mal, wenn Wasser unter auf die Boden, die Erde kommen, und das ist ein Symbol, dass wir haben unser Ziel erreicht, unsere Zeremonie. Die Götter haben uns gehört. Das ist eine, was immaterial, was keine Mathematik ist. Weil in der Mathematikformel man sagt, 1 + 1 = 2. Und da kannst du nicht wie diese Rechnung machen, wenn das geht um die Ahnen.
Man hört öfter, dass gesagt wird, so aus christlicher Sicht, Schamanismus, das geht gar nicht. Aber Naturspiritualität, ja. Und da wird dann versucht, so mit einer Rasierklinge wie so ein Schnitt zu machen, um sagen zu können, das ist okay, das ist nur Naturspiritualität und das ist Schamanismus, das geht für uns gar nicht. Was ist da dein Gedanke dazu?
Also Naturspiritualität?
Naturspiritualität.
Ich kann mit dem Wort wenig anfangen. Spiritualität ist geerdet, ist etwas Natürliches und nicht Abgehobenes. Spiritualität hat zu tun mit dem Boden, auf dem ich stehe und wie ich stehe, nicht schwebe, sondern stehe, mit der Luft, die ich atme und wie ich atme, Atem holen aus der Erde, sagt die große Ausländer. Spiritualität hat zu tun mit der Art und Weise, wie ich sehe, mit Stielaugen, so neugierig oder liebevoll, achtsam. Und so gesehen, das ist Natur, pur. Schau mal, wie die Viecher schauen, die haben mit Spiritualität nichts am Hut, aber die machen wie Momentaufnahmen. Ich habe Kühe in den letzten 2 Jahren beobachtet, wenn ich vorbeigelaufen bin. Und die machen sofort ein Bild. Wir wissen sofort, was Sache ist, was wahr ist. Wir haben unsere Vorstellungen. Und dieses Natürliche, was eben auch die anderen Viecher haben, ist dieses Wahrnehmen, was wahr ist, was da ist. Ich kann das Naturspiritualität nennen oder einfach leben. Also das ist die Frage, findest du die Ahnengeister und die Geister der Pflanzen oder Tiere in der Bibel? Wie spricht die Bibel von diesem Bewusstsein? Ich habe mal ein, das habe ich nicht verwertet im Buch, aber gelesen über Schamanismus in der Bibel. Das wäre zu weit gekommen. Wenn ich sehe die Bergpredigt oder die heilenden Taten Jesu oder diese Liebe zu den Lilien des Feldes, zu den Vögeln, die genährt werden, dann ist das von einer solchen Zärtlichkeit, dass ich jetzt dem Jesus nicht das Stichwort Schamanismus überstülpe. Aber ich finde bei ihm nichts, was einem genuinen, ursprünglichen Verbundensein mit der Natur entgegengeht. Mit den Ahnen, mit den Pflanzen, seht die Lilien des Feldes an und. Diese Unmittelbarkeit in der Unterweisung und in der Bergpredigt zumal beißt sich nicht mit dem, was wir bei genuinen, ursprünglichen, schamanischen Traditionen finden. Im Gegenteil, für mich ist das sehr schön zu finden, dass das selbstverständlich in guter Weise in die christliche Tradition eingegangen ist. Das Problem ist nur, dass man das vielfach verteufelt hat. Und dann ist so ein trockenes, rationalistisches wortzentriertes Christentum herausgekommen und übrig geblieben, dass wenig Menschen hinter dem Ofen, das ist meine Einschätzung, hervorlockt.
In gewisser Weise erinnert, was Branschen als geerdete oder schamanische Spiritualität bezeichnet, Goethes Gang zu den Müttern. Das sind rätselhafte, mythische Mächte im Zentrum der Welt, jenseits von Raum und Zeit, da wo auch ursprünglich ungeformte, schöpferische Prinzipien herrschen, aus denen alle Erscheinungen hervorgehen. Die traditionellen Gottheiten dieser Unterwelt, der chthonischen Welt, sind Demeter, Persephone oder auch Hekate, von der der Begriff Hexe abstammt. Bei Goethe ist es Mephisto, der Faust vorschlägt, wenn er wissen möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält, solle er zu den Müttern hinabsteigen. Faust sagt daraufhin, zu den Müttern, mich schaudert. Mephisto ist übrigens sehr ähnlich wie die Tricksterfiguren in den schamanischen Legenden. Er ist moralisch nicht klar zuordnbar, ist ein Regelbrecher und verbindet Welten, wo es eigentlich gar keine Verbindungen zu geben scheint. Deshalb ist es Faust bange, dahin zu gehen. Für das Jenseits gibt es zum Beispiel in Swahili, einer afrikanischen Sprache, den Begriff Zamani. Zamani liegt ebenfalls jenseits von Raum und Zeit und es ist auch der Ort, wo die Ahnen zu finden sind. Zamani ist nicht eine Vergangenheit, die sich immer weiter entfernt, sondern es ist immer anwesend, gewissermaßen ewig. Überhaupt herrscht in vielen Kulturen Afrikas, das hat James S. Mbeki aufgezeigt, ein Zeitgefühl genau umgekehrt wie bei uns im Westen. Es herrscht die Vorstellung, dass Zeit nicht beständig Richtung Zukunft fließt, sondern sie entsteht erst im Moment des Erlebens und fließt dann ins Zamani. Deshalb ist mit Freunden unter dem Mangobaum sitzen nicht Verschwendung von Zeit, sondern Entstehung von Zeit als Ereignis. Wir kommen nun zu den Publikumsfragen. Ich ziehe die erste Karte aus dem Körbchen. Was antwortet ein Schamane oder eine Schamanin auf die Frage, glaubst du, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist?
Also da wird, es gibt so Texte, wo Schamanen sich bekehrt haben. Aber wenn du einen Schamanen fragst, sagt er, ja, kann ich nicht antworten. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was antwortet ein Schamane oder eine Schamanin auf die Frage, glaubst du, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Ein Schamane wird sagen, ja, ich habe ein gewisses Verständnis, das Leid, ich habe vom verwundeten Heiler geredet, der Schmerz als erlösende Kraft. Vielleicht, man könnte unter Umständen mit ihm drüber reden. Ich würde jetzt nicht vornherein ausschließen.
Von der Dorothee Sölle, dieses Schöpfungsbuch Mitte der 80er Jahre, wo sie die leidende Natur mit dem Christusleiden irgendwie parallelisiert.
Und da gäbe es natürlich, und das wäre interessant, solche Fragen weiter zu verfolgen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Sehr schön. Was nicht geht, ist so Fangfragen. Ja, Schamanen sind nicht Christen, natürlich nicht.
Und hier gibt es eine sehr schöne Frage. Gibt es Verbindungen zwischen Schamanismus und franziskanischer Spiritualität?
Und wie? Und wie also dieser Sonnengesang, Laudato si, und die entsprechenden Texte von Franz, aber auch von Johannes von Kreuz, ich habe ein paar zitiert, das ist Sensibilität, Liebe zur Natur pur. Und ich denke, einem so, auch es gibt ja Schamanen nach wie vor in Afrika, in Südamerika, überall. Und ich habe viele so gelesen, die sind offen für das. Es gibt dann auch dieses Hybride, wo die Bibel lesen und zugleich schamanisch heilen. Oder ich habe auf den Philippinen mal einen Heiler erlebt. Früher ging es nicht zu. Kann es nicht zugehen. Dann musste man warten und dann kam man dann endlich in eine Kapelle und dann waren dann viele Statuen und dann kam dann der Raum mit dem Heiler und der hat tatsächlich da rumgefunkelt und plötzlich war die Hand in meinem Leib und hatte nicht geblutet, hat die Hand wieder, ich habe es gesehen und die anderen auch.
Du hast ja neulich offenbart, dass du da aus Neugier mehr als aus Leidensdruck zu dem Geistheiler in den Philippinen gegangen bist. Und war das so quasi von Kollege zu Kollege schauen, wie der das macht?
Nein, es hat sich so ergeben und jetzt merke ich, aha, das war ja so ein Heiler. Also die Verbindung von unserer Tradition heilen und germanischer Tradition, das sind Berührungspunkte und die müsste man erst aufarbeiten. Das wäre interessant. Wenn ich noch mal ein Buch schreiben würde, käme das dann dran.
Sind
noch Fragen?
Zwei noch. Sind wir so weit, dass wir die Grenzen zwischen spirituellen Praktiken loslassen können? Wie integrieren in den Alltag? Also die Interspiritualität, die Interreligiosität, da muss man noch dazu sagen, dass gerade dieses interreligiöse Zentrum, das du aufgebaut hast hier in der Schweiz, das LaSalle-Zentrum, ja leider seinen regulären Betrieb kürzlich einstellen musste, Sparmaßnahmen. Und da kann man so ein bisschen den Eindruck bekommen, es sind gar nicht so gute Zeiten für interreligiösen Austausch. Und das berührt sich hier mit der Frage, wie wir das zusammenbringen können also, und wie sind die Zeiten dafür?
Wo ich dagegen bin, so ein Birchermüsli zu machen. Bisschen von dem, bisschen von dem. Man muss schon wissen, was man zusammenbringt. Und wenn ich in meiner langen Tradition jetzt seit über 40 Jahren in Japan diesen spirituellen Weg des Zen gelernt habe und mich versuche im Christentum zu vertiefen, dann merke ich, das beißt sich nicht. Es gibt tiefer gesehen diese Einheit, die nicht gleichmacherreich ist, sondern auch Verschiedenheit ermöglicht. Einheit, das können wir spüren, erahnen, weil wir Menschen sind. Verschiedenheit, wahrhaftig. Und in dieser Verschiedenheit und Einheit auch Einzigartigkeit. Und um das geht's, dass wir nicht so Birchermüsli machen, durcheinander, sondern respektieren von der Achtung, zum Beispiel auf andere Traditionen, religiöse, spirituellen Wege zu gehen und sagen, ah, schön, lernen wir voneinander, bereichern wir uns. Da wird viel zu wenig gemacht. Da wird gemauert und dann, wie Voltaire sagt, eine Religion allein wird absolutistisch. Zwei ist kämpferisch, mehrere zusammen sind wie ein Blumenstrauß. Das ist Leben, dieser Dialog.
Niklaus, und was würdest du jemandem empfehlen, der das Leben nicht schmeckt? Was soll der tun?
Mit mir essen gehen.
Dann machen wir an der Stelle jetzt einen Punkt, wo die Mathematik endet, beginnt die Zauberei des Südens und Himmel und Erdung bedeutet, diese Welten zusammenzubringen, nicht nur Gaia, die Biosphäre, die leidet, das blumengeschmückte Kleid der Erde, sondern auch Ton, die Unterwelt, die Welt der Ahnen, das zusammenzubringen. Und wir sehen ja, was passiert, wenn man die Erde als reine Ressourcen, als Ressourcenlager betrachtet und das Erdöl heraufbefördert. Das ist ja auch ganz konkret. Dann leidet die Welt. Und da kommt was durcheinander von diesen beiden Sphären. Und ich danke dir ganz herzlich, Niklaus, für dieses Gespräch, für dein Buch, wo du uns viele Anregungen gibst, auch als Christen unsere Vorurteile zu überwinden und auch unsere manchmal auch christliche Arroganz gegenüber den lange sogenannten primitiven Kulturen, die alles andere sind als primitiv, sondern sehr komplexe Systeme haben, Philosophien und Kosmologien. 5 Himmel und Erdung Einsichten aus dem Gespräch mit Niklaus Brandschen. Erstens, den Himmel unter die Fingernägel bekommen. Spiritualität ohne Erde bleibt eine Luftnummer. Erst wenn Spiritualität den Alltag durchdringt, wird's echt. Zweitens, vorreligiöse Wurzeln statt Etikettenkrieg. Schamanisch ist weniger Kostüm als Grundhaltung, Verbundenheit, Respekt, Achtsamkeit. Keine Pose, sondern Praxis. Drittens, Weisheit schmeckt. Wahrheit erweist sich auch im Sinnlichen. Schmecken, fühlen, fasten, atmen. Erkenntnis wird auch gekaut und verdaut. Viertens, heilen als Prüfstein. Religion, die nicht heilt, macht sich überflüssig. Mitgefühl ist kein Bonus, sondern der Test. Und fünftens, Ökologie als Mitleid. Mein Schrei und der der Erde sind eins. Ökologie heißt Mitleiden, Rituale neu deuten, Zukunft anders einrichten. Ich möchte mit einem Schlüsselsatz aus Niklaus Brandschens Buch enden. Heute meldet sich das Verdrängte und Verleugnete allenthalben. Es als Neuheidentum abzutun und in die Esoterik-Ecke zu schieben, greift zu kurz. Es könnte sein, dass in wiedererwachten Haltungen, in neu entdeckten Bräuchen und Ritualen eine Einladung liegt, unseren persönlichen Lebensstil, unser Zusammenleben, unseren Umgang mit der Mitwelt zu überdenken und neu zu gestalten. Es könnte sein, dass wir auf diese Weise zu Elementen einer Religion der Zukunft finden. In 3 Wochen geht es hier bei Himmel und Erdung weiter mit einer Episode zum Thema Pilgern, ein boomendes und erstaunlich innovatives Feld. Ich möchte von Franziska Barg-Hagen, Pilgerpfarrerin im Pilgerzentrum St. Jakob in Zürich, wissen, worin die Faszinationskraft des Pilgerns liegt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge Himmel und Erdung wieder dabei wärt. RevLab.